Die Nazi-Regierung und die deutsche Wehrmacht haben bedingungslos den alliierten Expeditionsstreitkräften kapituliert.
Die Rückkehr Deutschlands zur Menschlichkeit.
Am Anfang war die Zone, die Nachkriegszeit in Freiburg. Teil 4, Jugend nach dem Nationalsozialismus.
Und wir haben ja nicht einmal die Zeit, traurig zu sein. Ich bekam im letzten Kriegsjahr in einem Feld die Nachricht, dass meine Eltern und Geschwister beim Bombenangriff umgekommen seien. Gut, kapiert. Danach habe ich die Karte in die Tasche gesteckt. Es war keine Zeit, darüber nachzudenken. Wir lagen in der Normandie im Trommelfeuer. Wir mussten uns wehren. Ich wurde verwundet, mein Körper verstümmelt. Gut. Man hat ein paar Gliedmaßen weniger. Zu Hause fand man keine Heimat mehr. Gut. Man vegetiert herum. All die Ideale, all die Maßstäbe, mit denen wir groß geworden sind, zertrümmert. Es besteht nichts mehr, an das wir uns halten können. Wir sind innerlich völlig kalt, ausgebrannt, allein.
Zwischen ihnen marschiert die Hitlerjugend. Sie alle sind bereit, den deutschen Schwur zu erfüllen. Sterben kann ich, aber Knecht sein und Deutschland geknechtet sehen, das kann ich nicht.
Kurz nach Kriegsende lebten in Freiburg etwa 7000 Kinder und Jugendliche mit nur einem Elternteil, meist ohne Väter. Das waren 30% der gesamten Minderjährigen in Freiburg, so das Stadtjugendamt im Jahr 1945. Nicht allein durch die Abwesenheit der Väter, auch durch Schulausfall in den Kriegsjahren wegen der Verpflichtung zum Schanzen und dem vorzeitigen Kriegseinsatz hatte sich die Situation der Jugend verschärft. Verwahrlosung, so die häufige Bezeichnung des Jugendamts für diese Jugendlichen. Die materielle Lage bereits während der Kriegszeit, doch auch besonders in der Nachkriegszeit, hatte die Gefährdungen noch vermehrt. Bis zu einem Drittel der Schüler blieb dem Unterricht fern, teilweise mangels Fußbekleidung oder wegen der notwendigen Hamsterfahrten. Besonders kinderreiche Familien, in denen die Väter fehlten, waren darauf angewiesen, dass die älteren Kinder auf dem Schwarzmarkt Essen organisierten. Bezeichnend für die Lage ist die Befürchtung des Jugendamtes, die Eltern könnten versuchen, ihre Kinder als erziehungsschwierig ins Heim abzugeben, um in Wirklichkeit jedoch ihre Ernährungssorgen zu erleichtern. Jugendliche in Freiburg nach dem Kriegsende, das waren die 14- bis 30-Jährigen, die im Nationalsozialismus groß geworden waren. Januar 1945. Im deutschsprachigen Programm des amerikanischen Regierungssenders in Europa, ABSIE, spricht die Sprecherin über den Alltag der Kinder im Nationalsozialismus. Sie spricht dabei als Mutter zu ihren Kindern.
Und erinnerst du dich noch, wie wir uns auf die Ferien gefreut haben? Die Pläne, die wir alle zusammen machten. Aber dann ist der Otto aus der Schule gekommen und hat gesagt, der Lehrer verlangt, dass wir unsere Ferien dem Führer zur Verfügung stellen. Da ist er dann als Postbote durch die heißen Straßen gerannt. Und du hast irgendwo Fahrkarten knipsen müssen. Das waren eure Ferien. Marschieren und Drill und Arbeitslager und Wehrertüchtigung. Kinder euren Alters in anderen Ländern, die haben sich noch ihres Lebens freuen können. Die haben ihren Eltern gehört und die Ferien und die Sonntage mit den Eltern verbracht. Aber doch nicht ihr. Wir haben überhaupt nicht mehr gewusst, dass wir Kinder haben.
In den Sitzungen der Freiburger Jugendverbände wurde immer betont, dass das nationalsozialistische System die Autorität von Elternhaus, Schule und Kirche untergraben hatte. Diese Jugendlichen ganz vom Nationalsozialismus geprägt seien und völlig umlernen müssten. Im Mittelpunkt aber stand zunächst die bestehende Not, die auch zu einem Anwachsen der Kriminalität führte. Eigentumsdelikte, insbesondere Lebensmitteldiebstähle, machten das Hauptkontingent der Straftaten aus. Im Sommer 1945 galten vor allem Haslach, das Barackenviertel nördlich der Straße Opfingen-Mooswald, die Konviktstraße, die Knopfhäuser und das Gebiet um den Messplatz als berüchtigt. Beim Einmarsch der Franzosen im April 1945 waren alle Fürsorgezöglinge entlassen worden. 3 Monate später waren die Jugendarrestzellen überfüllt. In leichteren Fällen verurteilten die Gerichte die Jugendlichen zu Arbeiten in sozialen Einrichtungen, zum Beispiel in den Küchen der Freiburger Nothilfe. Harte Strafen verhängte die französische Militärregierung nur gegen Jugendliche, die sich illegalen Waffenbesitzes schuldig gemacht hatten. Hier versuchte dann das Stadtjugendamt, die verurteilten Jugendlichen durch die Aufnahme in ein Heim vor Gefängnisstrafen zu bewahren. 2 Beispiele aus der Kartei des Freiburger Jugendamts. Rubrik Verwahrlosung.
Karl S., bei Kriegsende 23 Jahre alt, kehrte bereits beinamputiert aus dem Krieg zurück. Karl S. wurde 1944, kurz nachdem er eine Wohnung im Stühlinger bezogen hatte, ausgebombt und fand daraufhin nur eine notdürftige Unterkunft. Trotz seiner Behinderung ging auch er hamstern. Irgendwelche Tauschmöglichkeiten hatte er nicht. So ist er eben überall hingegangen und hat geholfen. Tagelang in den Reben im Kaiserstuhl, genauso wie bei der Kirschernte. Josef K., Jahrgang 1929, bei Kriegsende 16 Jahre alt, arbeitete während des Krieges als Lehrling in einem Feinmechanikerbetrieb, der Rüstungsaufträge ausführte. Schon mit 10 Jahren hatte er als Ausläufer bei einer Firma nebenher Geld verdient. 1944 bediente er bereits 3 Maschinen und leitete Fremdarbeiter bei der Arbeit ein. Die Belegschaft des Betriebs bestand zu dieser Zeit aus 6 bis 7 Männern Fachpersonal, 7 Lehrlinge, 10 bis 12 Fremdarbeitern und ca. 50 Frauen. Also eine Aufgabe mit bereits hoher Verantwortung. Der Bombenangriff auf Freiburg brachte einen tiefen Einschnitt in das Leben von Josef K. Die Familie verlor ihre Wohnung und eine 12-jährige Schwester wurde getötet, die Mutter schwer verletzt. Während die Mutter ins Krankenhaus kam, begannen Josef K. und sein Vater, der mit Erfrierungen aus Russland zurückkehrte, herumzuzigeunern. Sie übernachteten in Ruinen, tagsüber waren sie Tiefliegern ausgesetzt. Nach Kriegsende wohnte die Familie teilweise zu 5 in einem Zimmer. Erst im Dezember 1945 konnte sie sich in einem schwer beschädigten Haus einnisten. Josef K.'s Aufgabe war das Organisieren von Lebensmitteln. Am Kaiserstuhl und in Brettental bot er Dienste als Metallarbeiter an und bekam im Tausch Naturalien von den Bauern. Unmittelbar bei Kriegsende hatte er versucht, bei den Plünderungen möglichst viel abzubekommen, doch alles reichte nicht aus. Ende 1945 wurde er mit Unterernährung für 4 Wochen ins Krankenhaus eingeliefert.
Zwischen ihnen marschiert die Hitlerjugend. Sie alle sind bereit, den deutschen Schwur zu erfüllen. Sterben kann ich, aber Knecht sein und Deutschland geknechtet sehen, das kann ich nicht.
Karl S. ebenso wie Josef K. wurden beim Freiburger Jugendamt zu Kriegsende als verwahrlost geführt. Keine Wohnung, keine Verdienstmöglichkeit und damit gefährdet. Weitere Akten des Jugendamts weisen auf den Zusammenhang zwischen der schlechten Ernährungslage und der Zunahme von Geschlechtskrankheiten hin. Manche Eltern würden sich nicht scheuen, ihre Töchter anzubieten, um den Lebensunterhalt zu verbessern. Schon im August 1945 gab es in einem Haus in der Konviktstraße so etwas wie eine Frauenbörse, in denen sich Mädchen und Frauen den Soldaten gegen Lebensmittel anboten. Das Haus soll sich regen Zuspruchs erfreuen. Ein Dienstmädchen betrat es mit einer älteren Frau. Ein Soldat entschied sich natürlich für das Mädchen, tröstete aber die Frau mit den Worten »Du morgen«, so ein Bericht in der Chronik des Stadtarchivars Dr. Hefele. Jugendschutzmaßnahmen, die das Jugendamt ergreifen konnte, waren beschränkt. Wohlfahrtsverbände, die während der Weimarer Republik Jugendarbeit geleistet hatten, waren durch den Nationalsozialismus entweder zerschlagen oder in ihrer Kompetenz sehr stark beschnitten worden. Die Zerschlagung und Auflösung der Parteien und ihrer Jugendorganisationen sowie die Monopolisierung jeglicher Jugendarbeit durch die NSDAP hinterließen bei Kriegsende ein Loch, das nur langsam und unter sorgfältiger Aufsicht der Franzosen wieder gefüllt wurde. Die Franzosen befürchteten einerseits die Bildung getarnter nationalsozialistischer Verbände, sprachen sich aber auch gleichzeitig dagegen aus, dass eine starke kommunistische Jugendorganisation aufgebaut würde. Einverstanden waren sie allerdings gleich mit der Arbeit der kirchlichen Organisationen, die zum Teil, wenn auch sehr eingeschränkt, auch während des Dritten Reiches Jugendarbeit geleistet hatten. Schon im Juni 1945, bei der Fronleichnamsprozession, fielen viele neuartige Fahnen der Jugendbünde auf. Um die Organisation der katholischen Jugend kümmerte sich nach dem Krieg der Diözesanseelsorger Alfred Beer, der auch mit der französischen Militärregierung verhandelte. In einem Bericht im Oktober 1945 über seine zurückliegende Arbeit zeigte er sich zuversichtlich, was die katholische Jugendarbeit anging. Es gebe doch noch
einen festen Stamm absolut treuer und zuverlässiger Jugendlicher, deren religiöse Gesinnung weder durch den Vernichtungswillen des Nationalsozialismus noch durch die Wirren des Krieges erschüttert werden konnte.
In Beers Bericht wird allerdings auch deutlich, welche gesellschaftlichen Kräfte die Kirchen fürchteten. Auf einer Sitzung des Landesjugendausschusses forderten die Jugendlichen eine einheitliche Organisation und lehnten die Aufspaltung nach Konfessionen ab. Beer:
Auch ein sich absondern nach Parteien werde von ihr abgelehnt. Diese Parole wird heute von den Kommunisten ausgegeben, die wie alle Parteien nur schwer Jugend bekommen. Sie hoffen, durch ihre Aktivität in einer solchen allgemeinen Jugend die Führung an sich reißen zu können. Unterstützt werden sie von den liberalen Kreisen, denen die starke konfessionelle Jugend überhaupt der größer gewordene kirchliche Einfluss unsympathisch ist.
Für sich spricht auch Beers Charakterisierung der kommunistischen Jugend.
Die jungen Kommunisten machen einen fanatischen, aktiven, intelligenten Eindruck und waren gut vorbereitet. Sie erinnern an die nationalsozialistische Jugend der Kampfzeit.
Die Leitlinien der kirchlichen Jugendarbeit sollten laut Beer sich an der Jeunesse catholique ouvrière de France orientieren. Also aktiver und mit den Worten Beers friedlich offensiv sein.
Wir müssen vor allem von der Moral und Ethik her die Grundlagen herstellen, die die Jugend später zum richtigen politischen Handeln befähigen. Wir müssen uns in den Jugendorganisationen aber auch aus seelsorgerischen Gründen der Parteipolitik enthalten. In Neudeutschland zum Beispiel hatten wir eine Anzahl Buben aus rechtsstehenden Kreisen, auch einige aus sozialistischen Familien. Das war nur möglich, weil wir keine Parteipolitik getrieben haben. Ein großer Teil dieser Buben hat als Mann von selbst den Weg zur christlichen Partei gefunden.
Die Forderung vieler Jugendlicher nach einer einheitlichen Jugendorganisation wurde erst im April 1946 verwirklicht, als die französische Militärregierung neben den konfessionellen Organisationen auch die Freie Jugend Land Baden in ihrer Zone genehmigte. Erst diese Organisation entfaltete große Aktivität in der praktischen Unterstützung, insbesondere von Kindern und Jugendlichen, die in der Nachkriegszeit keinen Halt, keine Orientierung finden konnten.
Zwischen ihnen marschiert die Hitlerjugend. Sie alle sind bereit, den deutschen Schwur zu erfüllen. Sterben kann ich, aber Knecht sein und Deutschland geknechtet sehen, das kann ich nicht.
Und du? Du hast dich in den Erich verliebt. Ich habe im Stillen immer gedacht, der Paul wäre so viel besser. Aber du hast mir geantwortet, mit dem armseligen Zivilisten, dem Paul, kann man sich doch nirgends sehen lassen. Sieh dir mal den Erich an, Mutter. Das ist ein Mann. Ja, der hatte blanke Stiefeln und breite Schultern. Und die Uniform, die saß ihm wie angegossen. Hat's ihm was genützt? Hat er dich glücklich gemacht? Dazu war gar keine Zeit mehr. Denn auf einmal ist es ernst geworden mit dem Fahnenschwenken und mit den Parademärschen. Der Erich hat getan, als ob er mit dem Auto auf eine Vergnügungsreise ginge. Aber nun liegt er schon lange irgendwo in Russland. Und auch den Paul, den armseligen Zivilisten, den haben sie in eine Uniform gesteckt. Und seit der Schlacht in der Normandie ist er vermisst, ebenso wie unser Otto.
Thank you.
Leb wohl, Adieu, auf Wiedersehen von Friedrich Schröder, einer der ersten Songs in der Nachkriegszeit in Deutschland. Da gab es noch ziemlich viele Instrumentalsongs, da wusste man wahrscheinlich noch nicht so genau, was man jetzt sagen kann und was nicht. Das also Leb wohl, Adieu, auf Wiedersehen, wem gegenüber auch immer. Wir machen jetzt weiter.